Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt. Herzlich willkommen zur Episode 11 von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Obwohl die Friseursalons seit 2 Tagen wieder geöffnet sind, treffen wir uns einmal mehr im Zoom. Dafür werden wir aber thematisch heute sehr physisch. In unserem Podcast geht es ja immer wieder auch um das Thema Verortungen. Und heute dient uns der Körper als Verortung. Es geht heute um Körper und Poesie.
Ja, wir freuen uns heute, dass Paul Henry Campbell bei uns im Wortsalon Schlitz zu Gast ist. Du hättest letztes Jahr schon bei uns sein sollen, bist kurzfristig krank geworden, jetzt auch wieder kurzfristig in Quarantäne. Deswegen treffen wir uns in Zoom. Aber trotzdem ganz herzlich willkommen, Paul Henry Campbell.
Ja, grüß euch, hallo.
Hallo. Ja, du bist ein Mensch, der zumindest von außen betrachtet viele Gesichter und Identitäten aufweist. Du bist Deutsch-Amerikaner. Kann man überhaupt sagen, dass du einen Migrationshintergrund hast? Klingt irgendwie komisch, oder? Du bist, glaube ich, in den USA geboren und hier aber aufgewachsen, oder?
Ja, genau. Also in Boston geboren und seit ich 13 bin am Weißwurst-Äquator in Aschaffenburg aufgewachsen, also im weiteren Rhein-Main-Gebiet, wenn man so will. Ist es ein Migrationshintergrund? Ja, sicher. Ne? Oft, wenn man von Migrationshintergrund spricht, spricht man von den Leuten, die nicht französisch, nicht amerikanisch, die nicht so sind. Also sieht man schon, na, wie unsere Sprache von Migrationshintergrund auch geprägt ist von vielen Vorurteilen. Klar, ich einen Migrationshintergrund.
Also das ist zumindest eine von deinen Identitäten, die du hast. Natürlich bist du mir vor allem als Lyriker bekannt, da aber auch wiederum als zweisprachiger Lyriker. Also du arbeitest schon eben auch mit diesen verschiedenen Hintergründen, die du da hast, auch in der Sprache. Du bist aber auch nicht nur Lyriker, sondern quasi auch auf der anderen Seite der Literatur, nämlich als Herausgeber und Übersetzer tätig. Du bist, soweit ich das gesehen habe, auch klassischer Philologe. Und was eben auch noch interessant ist und eine in diesem Zusammenhang vielleicht eher ungewöhnliche Identität, auch katholischer Theologe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Suche nach den Mythologien des Alltags, da fügt sich das dann ja so wieder so ein bisschen zusammen. Ist das richtig?
Diese Identitäten? Ja, das kann man schon sagen. Ne? Ich meine, was ist mehr ein Mythos des Alltags als eine Religion, als ein Ritual oder sowas? Ne?
Jetzt kommt noch ein weiteres Thema dazu, über das wir ja heute auch ein bisschen sprechen. Auch ein Thema, das deine Identität wahrscheinlich ein bisschen geprägt hat, nämlich das Thema Krankheit, in diesem Fall eine Herzerkrankung, die du schon seit Kinderzeiten hast, über die du in deiner letzten Lyrikpublikation auch geschrieben hast, nämlich Nach den Narkosen. Du hast aber gleichzeitig auch noch danach ein anderes Buch zum Thema Körper geschrieben, was jetzt mit deiner persönlichen Krankheit nichts zu tun hat, aber eben mit Körper, nämlich ein Buch über Tätowierungen. Wirklich von zwei ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema Körper. Und deswegen dachten wir auch, es ist eine super Idee, mit dir über Identität, Identitäten, über Sprache und Körper zu sprechen. Wir würden gerne mal mit was Ungewöhnlichem anfangen, was auch mit dem Thema Körper zu tun hat, im Moment auch in aller Munde ist, aber jetzt nicht mit deiner Erkrankung oder mit dem Herz zu tun hat, sondern wir befinden uns jetzt zumindest virtuell in einem Frisiersalon. Die Frisiersalons sind seit kurzem wieder geöffnet. Wann war denn dein letzter Frisierbesuch oder steht der gerade noch an?
Boah, ja, das ist schon, also in einem richtigen Friseursalon war ich im Sommer irgendwann. Ich habe mir neulich ein bisschen die Haare geschnitten, ne? Und
okay.
Dann hatte ich irgendwie so Löcher in der Seite. Also die hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, was will man da in meinem Kopf eh retten? Aber ja, genau, also schon lange her.
Du, okay. Dirk, warst du beim Friseur jetzt?
Ja, in der Tat, am ersten Tag, als es offen war, hat mein persönlicher Friseur der Wahl mich ohne Termin eingelassen. Innerhalb von 10 Minuten war ich dran und durch.
Wow.
Und es ist so stressig, ne? Es ist so stressig. Ich meine, seit 2 Tagen sind die Friseursalons wieder offen und die können erst im Mai Termine geben. Ich wollte mir gestern auch irgendwie eine Pediküre machen lassen. Keine Chance. keine Chance. Also das ist bis Mitte April gibt es da keine Termine.
Ich habe Montag um 10 den ersten Friseurtermin gehabt und ich habe es auch sehr genossen, weil ich es ebenso empfinde, wie wir ja auch oft über unseren Frisiersalon Schlitz sprechen, dass es auch so ein Ort der Kommunikation ist und dass es eben nicht nur um Haare geht, sondern tatsächlich auch um Zwischenmenschliches und ein Gespräch und so und ein belebter Ort. Wo bist du denn im Moment am häufigsten, Paul? Bist du im Homeoffice? Bist du unterwegs?
Ja, ich bin tatsächlich im Homeoffice, gehe einmal eine Woche schon doch noch in mein Büro, aber sonst mache ich alles vom Homeoffice. Aber es gibt schon dann eben halt auch diese, weiß ich nicht, Wochen, wo man 30 Stunden im Zoom drin war. Und da denkt man sich schon irgendwie, meine Güte, man freut sich auf die physische Präsenz, die irgendwann mal wieder möglich sein wird.
Wo wärst du denn am liebsten, wenn du könntest?
Also weißt du, es gibt für mich so drei Sehnsuchtsorte. Oder drei Orte, wo ich mich gerne so bewege. Ja, ich bewege mich gerne am Rhein, also im Rheingau, am Rhein, in Köln und seit einigen Monaten jetzt auch in Wien und an einem dieser drei Orte.
Jetzt bist du ja in diesen Corona-Zeiten selbst auch ein bisschen Risikopatient aufgrund deiner Erkrankung. Was ist so dein persönlicher Umgang damit? Wie schützt du dich oder sagst du, ach, ich versuche trotzdem so weiterzuleben wie sonst und was passiert, passiert halt? Oder bist du jetzt sehr extrem vorsichtig? Wie gehst du damit um?
Das ist eine gute Frage, weil ich gehe schon mit Krankheit um, seit ich geboren bin, ne? Also habe ich Angst, dass ich Corona bekomme? Wäre das schlimm für mich? Ja, wahrscheinlich wäre das sehr schlimm für mich. Und ich bin jetzt auch nicht so fatalistisch, um zu sagen, ich lasse einfach passieren, was passiert. Aber ich trage eine Maske, ich wasche meine Hände oft und ich halte ein bisschen Distanz. Aber ich lebe trotzdem so intensiv und so nah mit Menschen wie möglich, weil ich glaube, das gehört eben auch dazu, wenn man immer mit Krankheit umgeht, bekommt man gesagt, man soll sich nicht in Watte einpacken, ne? Mhm. Und das ein ganzes Leben lang. Und jetzt auf einmal ist die gesamte Gesellschaft in Watte eingepackt. Und es ist ungut, ne?
Ja, dann lass uns doch mal überhaupt zu diesem Thema Krankheit, kranker Körper kommen. Du hast ein Gedichtband geschrieben mit dem Titel Nach den Narkosen, veröffentlicht im Verlag Das Wunderhorn 2017. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du damit so ein bisschen auch ein eigenes Tabu gebrochen, nämlich eben über diese Erkrankungen zu schreiben. Du hast früher über Raumfahrt, über alle andere Dinge geschrieben, aber eben nicht über dich selbst, über deinen eigenen Körper. Was ist denn das Wesentliche an dieser Prägung für dich? Also was hat denn diese Erkrankung, oder erstmal, was ist es überhaupt und wie hat es deine Identität eigentlich geprägt?
Also ich habe einen angeborenen Herzfehler. Ich habe nur eine Herzkammer, also wo die meisten Leute alle Menschen zwei Herzkammern haben, habe ich nur eine. Die wurde, als ich 7 war, 1989 in Boston korrigiert. Da habe ich so eine Fontanoperation bekommen und wenn ich irgendwie 3 Schritte gemacht habe, bin ich ganz blau angelaufen und so, ja. Und trage halt, seit ich 24 bin, einen Herzschrittmacher. Ja, also als Folge dessen. Ich habe zum Beispiel dann auch irgendwie mal einen Tumor gehabt, deshalb einen Abszess gehabt im Kopf, wegen dieser fehlenden Zirkulation und so weiter. Ne? Also das sind alles so Sachen, die so da zusammenkommen. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nicht wie zum Beispiel, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ne? Also die Einschränkung ist anders und sie ist auch viel abrupter. Also ich lebe eigentlich ein völlig normales Leben. Ich arbeite, ich trinke, ich rauche auch ab und an. Und die Einschränkung, die passiert eher schlagartig, dass man mal irgendwie einen Kreislaufkollaps hat oder dass man ohnmächtig wird oder sowas. Oder dass man eine krasse OP braucht. Aber das sind alles eher so punktuelle Momente, wo alles kippt. Alles andere sonst ist aber vollkommen normal. Also diese beiden Pole, ne?
Das heißt, es ist auch möglich, das sozusagen eine ganze Zeit lang erstmal zu verdrängen und gar nicht dran zu denken.
Ja, ja. Total. Ich finde sowieso, man sollte Krankheiten eher verdrängen.
Ah, okay.
Also eher verdrängen, eher gar nicht so ganz offensiv die ins Leben reinlassen, ne?
Ja. Jetzt hast du es aber dann doch wieder reingelassen und eben da sogar sehr intensiv dich mit beschäftigt und darüber geschrieben. Würdest du uns vielleicht einen kurzen Text daraus mal vorlesen?
Also ich lese jetzt ein Gedicht aus diesem Zyklus, der heißt Nach den Narkosen. Und es ist der zweite und das heißt Postoperative Nacht. Es ist kein nistender Vogel, der vom blinkenden Kasten hinter deinem Lager schrill in Intervallen hervorkreischt. Es ist nur das Kardiogramm, das wacht und fiebt über dir. Erschrick nicht, ruh dich aus, selbst wenn die Schellen rasseln und rings die Pumpen schmatzen und nie das Fiepen pausiert, denn es sind nur Vitalparameter, die über dir sind und alles registrieren. Jahrzehnte, Nacht für Nacht hast du ihr widerstanden, der längsten Nacht, ohne auch einmal je aufzufahren. Es ist nur jetzt, spürst, hörst du sie, die schwarzen Fittiche schlagen.
Was war denn für dich jetzt der Anlass, dieses Thema, was du so gerne verdrängt hast, plötzlich wieder hervorzuholen?
Ja, es war in der Tat so, dass ich halt vorher gedacht habe, ich will nicht über meine Behinderung schreiben, ich will nicht über schreiben, wer ich bin. Also ich hatte so einen kleinen Vorbehalt über diese gesamte, ja, literarische Identitätspolitik. Ne? Nicht, dass es was Schlechtes ist, aber ich habe gedacht, das passt für mich nicht. Und dann hatte ich aber 2015 halt eine relativ schwere Herz-OP. Also ich habe festgestellt, dass mein Schrittmacher irgendwie ein halbes Jahr lang kaputt war, was mich nicht umgebracht hat, weil mein Herz selber sozusagen auch noch funktioniert und der Schrittmacher hat das nur unterstützt. Und dann lag ich da so im Krankenhaus und habe viele verschiedene Texte gelesen, Gedichte gelesen und habe gesagt, Mann, es gibt etwas, womit ich mich ständig oder periodisch beschäftige. Und ich habe eigentlich davon nicht viel geschrieben. Und wenn ich auf einmal aber loslege und schreibe, kommt es plötzlich so raus. Ja, also es kommt plötzlich alles, was ich geschrieben habe, hatte irgendwie damit zu tun, dass ich einen Herzfehler habe, dass ich jetzt in einem Krankenhaus liege. Ne? Und dann sind immer mehr solche Zeilen und Texte zusammengekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, die gefallen mir eigentlich, die sind ganz gut, das trägt irgendwie. Ne? Also jetzt nicht so sehr, dass die Erfahrung aufgreifen, die ich dann in dem Moment hatte, sondern wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, das sind literarische Texte, die funktionieren. Die kann man jemandem zeigen, die kann man jemandem vorlesen, die machen Spaß zu lesen, die sind vielleicht auch interessant zu lesen. Aber aus dieser Erfahrung, also, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einfach mal weiter und dann habe ich die Schleusen aufgemacht und dann waren plötzlich diese ganzen Texte da, ja.
Das heißt, es fing bereits im Krankenhaus an, also in der Zeit, der du da gelegen hast, dass du da schreiben konntest, oder ist es dann nachhinein entstanden?
Ja, genau. Also das ist, ich habe erst gedacht, will ich eigentlich über diese absurden Momente in einem Krankenhaus schreiben. Ne? Also ich habe genau erste Texte im Krankenhaus geschrieben und dann, also zum Beispiel ist ja ein Text drin über das Onanieren am Kardiogramm. Ne? Also du bist quasi an so einem Herzmonitor angeschlossen. Vorne in der Station sehen die ganzen Krankenschwestern die ganze Zeit und die Ärzte und alles Mögliche sehen quasi, wie dein Puls läuft und du liegst da im Bett nach 10 Tagen und willst irgendwie deine Lust bewältigen und fängst an zu onanieren und musst sozusagen unter einem bestimmten Herzschlag kommen, weil sonst kommen die in dein Zimmer rein und wollen dir das Leben retten. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das sind eigentlich schöne Momente. Ne? Sowas könnte man eigentlich mal, da könnte man, weißt du, da liest man nicht ein Gedicht vor und will den Leuten gleich eine Rasierklinge austeilen damit. Ne? Und als ich solche Augenblicke gefunden habe, habe ich immer mehr Mut gefunden, sozusagen diese Erfahrungen literarisch anzunehmen.
Jetzt fällt natürlich bei deinen Gedichten auch auf, dass sie nicht einfach diese Erfahrungen jetzt replizieren, die du da im Krankenhaus gemacht hast, sondern dass sie sich eigentlich sehr weit öffnen in verschiedene Richtungen. Wir haben viele Bezüge jetzt, ob es zur Philosophie ist, zur Psychologie, zu anderer Literatur, religiöse Bilder tauchen auf. Man könnte sagen, aus diesem engen Raum des Krankenhauses oder Krankenbettes eine Öffnung in die Welt oder in die Geschichte, teilweise in Erinnerungen in der Kindheit. Teilweise wirkt das auch alles ein bisschen fragmentarisch. War das so diese Absicht von dir, dass du das so wirklich dann eben auch erweitert hast, dass es jetzt kein Zustandsbericht ist?
Ja, ich mag das, wenn das Gedicht eine Oberfläche wird, an dem viele Dinge zusammenkommen können. So eine marmorierte Oberfläche sozusagen. Und das macht ja auch die Qualität von einem Gedicht aus. Ich meine, ein Gedicht ist im allerersten Moment nicht irgendwie ein Therapieversuch. Solche Gedichte scheitern ja meistens, sondern ein Gedicht ist ein Kunstwerk, ist ein Artefakt, ist etwas Gemachtes, ist etwas, in dem man die Anmaßung hat, dass man das jemandem anders gibt, damit sie sich vergnügen damit. Deshalb haben die diese starke Rhythmisierung, deshalb haben die auch diese vielen Bezüge, weil sie einfach angenehme Momente bei Leserinnen und Lesern auslösen sollen oder ermöglichen sollen und nicht irgendwie meine narzisstische Selbstbewältigung.
Also viele Andock-Momente, die du da Menschen einfach gibst, ja, auch ganz verschiedenen Hintergründen. Das heißt, man muss nicht irgendwie sich mit diesem Thema Herzfehler beschäftigt haben vorher, um das zu verstehen.
Ja, genau. Ja. Und man kann sehen, dass also zum Beispiel das religiöse Sprache sozusagen an endliche Grenzen kommt. Dass poetische Sprache vielleicht sich schwer tut mit Zerbrechlichkeit und Hinfälligkeit und sowas wirklich signifikant ja, auseinanderzusetzen. Ne? Und das merkt man dabei. Und dann muss man sich fragen, wie kann man eine Sprache schaffen, die sozusagen dieses Insuffiziente, dieses Unzulängliche transportieren kann. Und das ist eine sehr fragmentierte Sprache.
Interessiert dich eigentlich auch das Thema Krankheit bei anderen KünstlerInnen und Disziplinen? Hast du dich da auch mal umgetan und geschaut, was es da so gibt?
Ja, klar. Also ich meine zum Beispiel, wir haben es vorhin davon gehabt, also ich habe das Buch in die Ding gehalten, Thomas Bernhard, in seiner Autobiografie, es kommt ja in anderen Büchern bei ihm auch immer wieder vor, spricht er sehr stark von seiner Lungenerkrankung. Also er hatte quasi als Kind eine sehr starke Tuberkulose und die hat sein ganzes Leben lang, hat ihn da quasi lediert. Und ich finde es irgendwie so berührend, wenn er zum Beispiel auf der einen Seite in der ersten Szene über diese ganzen völlig ans Ende gekommenen Körper beschreibt, die so in einem Krankenhaussaal liegen und dann eine Szene weiter sozusagen das zerbombte Salzburg zeigt. Also beides hat zum Thema, dass man die Behausung verloren hat. Und klar, und da gibt es ganz viele literarische und andere künstlerische Ansätze, die ich da wirklich interessant finde. Und auch übrigens von gesunden Autoren, ne? Oder also soweit ein Autor überhaupt gesund sein kann, ne? Zum Beispiel der Zauberberg von Thomas Mann, ne? Oder der Tod des Vergil von Hermann Broch. Das sind wunderbare, berührende Dokumente, wo du sozusagen an die Ränder eines zerbrechlichen Körpers, eines zerbrechlichen Daseins geführt wirst und die das in einer literarisch geglückten Weise umsetzen.
Genau, Zerbrechlichkeit ist eben so ein Thema. Ich hatte manchmal auch den Eindruck, diese Texte wirken wie so auseinandergeschnitten und wieder zusammengesetzt, also quasi wieder geflickt irgendwie auf so eine bestimmte Art und Weise, die man also fast collageartig, weiß nicht, ob das jetzt, ob du so gearbeitet hast, aber ist das so auch irgendwie ein paralleles Thema, dass du da auch dran gedacht hast, dass der Textkörper, dass du den quasi als Körper auch siehst?
Ja, also es gibt natürlich an einigen Gedichten Flick- und Nahtstellen, die drin sind. Ne? Also zum Beispiel gibt es einen Zyklus von Gedichten, die im Wesentlichen Übermalungen von anderen Texten sind. Und also was du siehst, der Panther von Rilke oder irgendwas gibt's ja ganz, ist das eine uralte Technik, die gibt's ganz oft. Nur sind sozusagen die Brüche da, dass an bestimmten rhythmischen Augenblicken in diesen Originaltexten bricht die Übermalung, also dass man sozusagen wie so eine Naht sieht. Dann gibt es einen Text, wo eine Skelettierung stattfindet. Das heißt, man hat ein Gedicht, das hat fünf, sagen wir, im Blankvers geschrieben. Das hat, ich weiß jetzt gar nicht, im Kopf, sagen wir, 12 Zeilen. Und dann nimmt man das Gedicht nochmal und nimmt bestimmte Wörter raus und nimmt noch mehr Wörter raus und noch mehr Wörter raus. Und so kommt man an eine Skelettierung des Textes, der immer wieder in seiner Reduzierung was Neues bedeutet. Also da kann man schon, und dann wird es umgekehrt und dann wird mit neuen Wörtern angereichert. Also da könnte man zeigen, dass der Text ein Körper ist, der auch einen Raum einnimmt, ne, auf einem Blatt Papier, finde ich sehr wichtig. Ja, also jetzt ohne von konkreter Poesie zu sprechen, ne, würde ich schon sagen, dass ein Gedicht natürlich ein Körper ist, also es verdrängt das weiße Papier und es ist natürlich auch ein Klangkörper.
Jetzt hast du auch zahlreiche Zwischentitel eingefügt. Was ist die Bedeutung dieser Zwischentitel?
Ja, ich stelle mir diese Zwischentitel wie so kleine Episoden vor. Ne? Also ja, da geht es einfach um ganz andere Bereiche, um andere Ansätze. Also nach den Narkosen ist tatsächlich so ein Versuch, darüber zu sprechen, was man literarisch mit einer, wenn man literarisch aufgewacht ist, wie schreibt man dann? Und dann gibt es eben diese, was weiß ich, digitales Dharma. Das sind Texte, die sich mit Digitalität beschäftigen, ne? Die haben gar nicht so viel mit Krankheit zu tun.
Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also gegen Ende hin geht es immer so ein bisschen mehr weg von diesem Ursprungsthema Krankenhaus, sondern da geht es dann ins Digitale und in andere Bereiche auch, ne?
Ja, genau. Also ich meine, na, die Krankheit ist nicht das allumfassendste Thema, sondern es ist eines der Themen, mit denen man sich beschäftigt und sich beschäftigen kann. Von denen ich schreibe, aber es gibt ja viele andere Themen, die mich zum Glück auch interessieren.
Es Es gibt einen Begriff, den du benutzt in Anlehnung an Judith Butlers Konzept der Heteronormativität. Sprichst du von der Salutonormativität, die das Denken bestimmt? Kannst du das mal erklären?
Judith Butler hat dieses Heteronormativität identifiziert als etwas, wie unsere Sprache und unsere Wirklichkeit strukturiert ist. Nämlich unsere gesamte Wirklichkeit ist von heterosexuellen Menschen gemacht. Also wir denken unsere Paarbeziehung als Mann und Frau, die Gesetze, die sich über von Paarbeziehungen mit Paarbeziehungen beschäftigen, waren lange Zeit nur aus dieser Perspektive her gedacht, unsere religiösen Institutionen und so weiter. Und so stelle ich mir das eben halt in der Krankheit auch vor, ne? Also die Krankheit ist hauptsächlich von gesunden Menschen her gedacht. Also unsere gesamte Gesundheitssysteme, unsere Sprachsysteme, die Weise, wie wir über Krankheit sprechen, die Lehrbücher der Anatomie und der Pathologie, alles ist von gesunden Menschen her gedacht für Kranke. Und das ist natürlich eine Asymmetrie. Und wir haben das natürlich auch in der Sprache, wenn du sagst, ja, das kann ja nicht gesund sein oder sowas. Ne? Also es gibt bestimmte Sprachstrukturen oder das kann nicht gesund sein oder der ist ja irgendwie ein bisschen kaputt oder sowas.
Also er ist krank.
Kopf, ja, der ist ja total krank, ne? Und also diese Sprachstruktur, das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass wir in einer Wirklichkeit sind, die eine dominante Erzählperspektive hat, die diese Wirklichkeit strukturiert. Ne? Also sogar in der Religion, unsere ganzen Vorstellungen von Heil, die sind nicht von kranken Menschen erfunden, ne? Sondern von den Gesündesten in den Klöstern und sonst irgendwo. Und die haben quasi ihre gesunden Vorstellungen vom Heil quasi geschrieben. Und in anderen Religionen ist es ja ähnlich. Und die Salutonormativität fragt aber, also diesen Begriff, den ich da verwende oder geprägt habe, ist, wie könnte es aussehen, wenn man die Welt aus der Perspektive des Kranken erzählt? Aus dem Kaputten, aus dem Insuffizienten, aus dem Fragmentarischen.
Ja. Das klingt für mich aber gleichzeitig auch schon wieder sehr romantisch. Also das ist doch genau eigentlich der Ansatz, den schon auch Romantiker teilweise hatten. Genau diese Krankheitsperspektive. Ich glaube, Goethe war es, der gesagt hat, das ist Lazarettpoesie, die Romantik. Ne? Das ist ja genau, also Goethe hat quasi dann diese salutonormative Haltung verkörpert gegenüber Romantikern, die hauptsächlich dann über psychische Erkrankungen, aber auch über andere Erkrankungen ja dann geschrieben haben. Hast du da einen Bezug zur Romantik?
Naja, zur Romantik nicht unbedingt, aber ich meine, das stimmt schon. Ne? Was wären die Romantiker ohne die Zerbrechlichkeit? Das kann man schon auch sagen. Ne? Ja. Und diese ganzen, oder die ganzen Schwindsüchtigen und diese ganzen Leute, die dann auf einmal irgendwie ihre, ja, Lazarettpoesie, das hast du schon schön gesagt. Ne?
Ja, das hat Goethe gesagt.
Ja, oder Goethe gesagt, ne? Sicher. Also das ist schon ein Thema, aber die Romantisierung macht das ja zu einer Art Pose. Also ob das jetzt Shelley ist oder ob das jetzt Novalis ist, oder im 19., späten 19. Jahrhundert hat irgendwie jede viktorianische Lady in London irgendeinen armen Dichter aus der Gosse geholt. Christopher Dawson ist zum Beispiel so einer, ja. Also das ist sozusagen so eine, ich finde, irgendwie eine asymmetrische Pose. Das Kranke als sozusagen die besonders relevanzerheischende Dimension sozusagen des Daseins. Und das würde ich eher quasi säkularisieren und aufklären und entzaubern. Und dann sieht man natürlich eher das Absurde auch an dem Kranken. Ne? Also jetzt nicht so wie der Ben aus so einer medizinischen Perspektive irgendwie so die Leiche, die Kadaver beschreibt, sondern tatsächlich auch die absurden und durch die Krankheit besonders strukturierten Augenblicke menschlichen Erlebens.
Vielleicht als letzter Punkt zu diesem Gedichtband auch noch, was ja auch nochmal auffällt, ist, dass der Gedichtband relativ durchgängig zweisprachig ist. Also nicht übersetzt zweisprachig, sondern du hast Deutsche neben englischen Texten und manchmal vermischen sich in den Texten Deutsch und Englisch. Was bedeutet für dich dieses Schreiben in zwei Sprachen oder warum stellst du das so direkt nebeneinander ohne Übersetzung?
Ja, also ich schreibe ja hauptsächlich auf Deutsch, ne? Ich schreibe auch auf Englisch und ich bin nicht ein Übersetzer. Also ich musste leidensvoll feststellen, dass ich eigentlich kein Übersetzer bin. Ist nicht mein Ding. Und wenn ich schreibe, schreibe ich halt in der Sprache, in der die Verse quasi als erstes zu mir kommen. Und bei manchen Gedichten ist es halt Englisch und in manchen Gedichten ist es Deutsch. Ja, und ich wollte einfach keine Selbstübersetzung machen.
Würdest du uns noch ein Gedicht vorlesen aus dem Band zum Abschluss dieses Sets?
Ich lese euch jetzt vor ein Gedicht. So, das heißt Chirurg 2. Millimeterweise Glanz der Schneckenspur auf Platanenrinde gekrümmt am Wegrand, bis du, dein Digitus, die Klinge eingedrungen in mich, den Schlafenden. Und niemals hauchte mein Atem aus, offen, ein, unterm Licht, als in jenem Moment, da du nach schnurrender Säge mit der Klemme spreizt, wie den Brustkorb. Viele Wochen später wirst du mir gestehen, dass du jedes Mal erschrickst, so oft du hineinblickst ins Offene, im Köcher der 12 Rippen gehalten, ist mehr als pulsierendes Herz, ist offener Sumpf und Dickicht, dicht belaubt noch und durchtränkt rot von Schauer eines frühen Herbsttags.
Dann verlassen wir mal das Körperinnere und kommen jetzt zum Körperäußeren. Und zwar gibt es ja noch ein Thema, was dich in den letzten Jahren besonders interessiert und umgetrieben hat. Und das ist das Thema Tattoos. 2019 hast du im Wunderhorn Verlag ein Buch herausgebracht. Das heißt Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst. Bevor wir jetzt über dieses Buch sprechen, noch ein paar Confessions von uns. Dirk, hast du ein Tattoo?
Nein, ich habe kein Tattoo. Ich habe mich bisher nicht getraut, beziehungsweise eigentlich war es auch gar nicht das Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich nicht so der Mensch bin, der gerne Dinge nach außen zeigt. Ja? Also ich bin auch nicht der Mensch, der mit T-Shirts, mit Beschriftungen rumläuft, die meine Meinung dann irgendwie kundtun. Und ebenso wenig möchte ich eigentlich irgendwas Bedeutsames von mir auf meiner Haut zeigen. Wie ist es denn mit dir, Selke?
Ja, ich wollte als ich Anfang 20 war, wollte ich mir unbedingt ein Tattoo stechen lassen. Aber ich habe viele Jahre quasi auf der Suche nach dem perfekten Motiv verbracht, weil das ja eben sowas ist, was dich dein Leben lang begleiten wird. Irgendwann einmal habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist es auch gut, denn das Tätowieren hat ja wirklich unglaublich zugenommen. Und heute ist es ja eher so, dass du ein ungewöhnlicher Körper bist, wenn du nicht tätowiert bist. Deswegen bin ich mittlerweile ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Paul, hast du ein Tattoo?
Tatsächlich nein. Ich werde mich wahrscheinlich auch nicht tätowieren lassen, aber ich schaue total gern Tattoos an und körperliche Tattoos.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, also die Tattoos haben ja einen totalen Bedeutungswandel durchlaufen, nachdem die früher irgendwie eher so ein Zeichen der Gegenkultur waren oder auch so ein Zugehörigkeitsmerkmal. Also Leute, die im Gefängnis saßen, hatten Tattoos, Seefahrer hatten Tattoos oder die Rockerbanden, was auch immer, sind die Tattoos ja heute inflationär unterwegs und sind auch so ein bisschen so ein Distinktionsmerkmal in so einer sehr stark individualisierten Gesellschaft. Also Stichwort der kuratierte Körper. Ich stelle meinen Körper aus, meine Haut ist eine Leinwand. Paul, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Was interessiert dich am Thema Tätowierung?
Mich interessieren zwei Sachen. Oder ich sage mal so, es gibt ein tatsächliches Interesse, das da ist, und es gibt einen Zufall. Das Interesse ist das, dass ich glaube, dass im 21. Jahrhundert der Körper der letzte Ort ist, wo wir alle eine relativ ähnliche Erfahrung machen. Wir haben dieselben Erfahrungen von Körperwahrnehmungen, mehr oder weniger. Und dann ist ein Zufall passiert, dass ich nämlich in dem Diözesanmuseum in Limburg, also das Museum des Bistums Limburgs, da habe ich eine Führung gegeben für eine Gruppe von Tätowierern. Und dann sind wir danach darauf gekommen, dass ich eigentlich doch mal bei denen im Studio einfach mal einen Vortrag über christliche Ikonografie halten könnte. Und letztendlich so bin ich zu diesem Thema gekommen. Na, also ich habe dann mehrere solche Vorträge gehabt. Ich dachte, das ist eigentlich geil. Eigentlich müsste ich jetzt mehr darüber wissen. Und dann habe ich immer mehr mit, also ich lerne nicht nur, indem ich lese, sondern halt, indem ich mit vielen Leuten rede, und habe dann einfach Interviews gemacht mit vielen Tätowierern, Kunsthistorikern.
Ja, dein Buch ist ja eine Sammlung, eine bunte Sammlung aus Interviews mit den allerunterschiedlichsten Leuten, mit Tattoo-KünstlerInnen, mit Tätowierten, mit Journalisten, Fotografen, ein sehr, sehr breiter Querschnitt und auch sehr international sind die Leute aufgestellt. Was hast du denn für Erkenntnisse gewonnen über Tätowierungen in diesen Interviews?
Also erstmal so, dass die Leute, die tätowieren, einen wahnsinnigen Respekt vom Körper haben, die hochprofessionell sind und dass sie ja oft auch mit einem sehr in einer Kunstform umgehen, die auch durch Vorurteile geprägt ist, ne? Das ist eine. Und das andere, was mich sehr erstaunt hat, was aber auch dann der Schwerpunkt zu diesem Buch geworden, von diesem Buch geworden ist, ist nämlich, dass das Christentum an sich eine ganz lange Tradition des Tätowierens hat.
Ja, es gibt ja diese Pilger-Tattoos. Kannst du dazu mal was erzählen?
Ja, also in Jerusalem gibt es die Tradition der Pilger-Tätowierung und schon seit 700 Jahren dokumentiert. Das kommt eher aus dem Koptischen. Also das sind Koptischen sind die Christen in Ägypten und die haben Tätowierungen als ein Erkennungszeichen auch, ja, weil sie in der Diaspora sind. Das heißt, sie sind in der Gegend, wo sie quasi in einer Minderheit sind und so können sie sich gegenseitig erkennen, können, auch wenn sie in den Gottesdienst reingehen, können zeigen, dass sie Christen sind. In Jerusalem gibt es diese Tätowierung als ein Souvenir. Also wenn man nach Jerusalem gepilgert ist und sagen will, ich war da, dann lässt man sich zum Beispiel das Stadtwappen tätowieren von Jerusalem oder man lässt sich die Grabeskirche auftätowieren oder einen St. Georg oder wie auch immer. Und und da habe ich mit einem Tätowierer gesprochen, dessen Familie war Sim Razuk, der schon seit 700 Jahren macht, also nach Selbstaussagen. Ich habe schriftlich belegt, habe ich das irgendwann im 17. Jahrhundert, also 1612, die erste schriftlichen Beleg dafür gefunden. Aber es ist ja auch was Natürliches, ne? Also, und es ist nicht nur in Jerusalem übrigens auch. Das ist auch in Loreto so gewesen oder auch in Santiago de Compostela. Und ich finde, das ist was sehr Natürliches. Also, wenn man lange auf einer Reise war, will man ein Souvenir mitbringen. Und wir sprechen immer über diese Souvenirs und wie viel Geld die Leute für irgendein Reliquiar oder irgendein Gemälde oder irgendeine Skulptur oder ein Stück von einem Heiligen oder irgendeinen Knochen, dass die dann aus weiß der Teufel woher oder ja, gut, wer nicht, aber sag mal aus Aleppo oder aus Konstantinopel oder aus Jerusalem oder aus Rom nach Köln oder sonst irgendwo hingebracht haben, zurückgebracht haben, aber dass sie sich selbst verändert haben, also auch ihren Körper verändert haben und nicht nur sozusagen ihren seelischen Zustand. Darüber wird weniger gesprochen, aber gibt es eine lange Tradition, das ist auch in vielen Pilgerberichten übermittelt.
Gibt diese Tradition, sagst du, aber ist das so eindeutig die Haltung der Kirche dazu oder gab es da nicht auch Kritik innerhalb der Kirche an diesen Traditionen?
Wenn man in einem religiösen Taumel ist, wen kümmert dann den Glauben einer Kirche? Also ich meine, das ist ja alle Devotionalien an sich. Also alles, was man zum Beispiel in Fatima oder an irgendeinem Wallfahrtsort kaufen kann, ist ja wirklich hart an der Grenze zur Idolatrie. Also ganz hart an der Grenze. Und die Tätowierungen gehören dazu. Also als eine Devotionalie, die nicht irgendwie von der Kanzel her geschenkt wird, obwohl es natürlich viele Priester gab, die auch tätowiert haben, die Franziskaner insbesondere. Aber das ist nicht irgendwie das kriegt man nicht irgendwie mit der Eucharistie noch gleich, irgendwie eine Tätowierung auf die Zunge oder sowas, ja. Sondern das sind einfach Dinge, die sich volkstümlich entwickeln und daher auch sozusagen sich nicht so sehr beeindrucken lassen, was ein Bischof oder irgendjemand dazu sagt.
Du hast ja auch Leute interviewt, die sich, also keine Tätowierer, sondern Leute, die sich so als Sammler begreifen. Dieser Tankstellenbesitzer zum Beispiel, der auch auf all seinen Reisen sich überall tätowieren lässt. Das heißt, seine Haut ist sozusagen die Geschichte seiner Reisen, seines Unterwegsseins.
Genau, und auch seines Lebens. Und er ist auch gleichzeitig seine Petersburger Hängung. Also sein gesamter Körper ist übersät von Tätowierungen, die er überall, wenn er nach Bali geflogen ist, wenn er nach Zypern geflogen ist, wenn er nach Istanbul geflogen ist, wenn er nach San Francisco geflogen ist, hat er irgendwo vorher recherchiert und hat geguckt, was ist da ein geiler Tätowierer und von dem lasse ich mir irgendwas tätowieren. Und hat es dann so abgesprochen. Und ich finde das halt sehr beeindruckend, weil wenn man Kunstsammler sich vorstellt, meint man meistens, ist es irgendwie so ein, weiß ich, mittelständiger Industrieller, ne, der mittelmäßig Kunst sammelt. Nein, hier hat man einen Tankstellenbetreiber, ja, ich meine, ist auch ein Unternehmer, aber und der hat 35.000 Euro in seinem Leben für Tätowierungen ausgegeben, ne? Ich meine, 35.000 Euro, davon kann man das Auto, das ich momentan fahre, zweimal kaufen. Ja, und das hat mich irgendwie beeindruckt. Also, dass hier jemand einerseits dieses Verhalten des Sammelns Also so wie man auch, weiß ich nicht, so kleine Fingerhüte sammeln kann oder an so einem Wanderstock solche Plaketten sammeln kann, wenn man im kleinen Walsertal war, oder weiß der Teufel wo. Und so hat er seine Tätowierung gesammelt. Und das finde ich eigentlich
Ja,
interessant.
was ich daran aber total interessant fand und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, es gibt ja auch eine Aussage, ich glaube, es war auch einer der Tätowierer, der das gesagt hat, dass er dafür ist, dass man Tattoos als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen lässt. Man kann die ja nur über Fotos dokumentieren. Anders kann man sie nicht dokumentieren. Du nimmst dein Kunstwerk mit ins Grab, wenn du stirbst, deine Haut.
Und halt die ganze Ägyptologie, also in den Mumien kann man dann an Hautresten noch Tätowierungen nachweisen, und man weiß natürlich nicht, oft nicht, wie die vorher aussahen. Man kann das natürlich irgendwie chemisch analysieren und kann dann sagen, das war eine Tätowierung mit der und der Farbigkeit und so. Aber letztendlich, ob sie zum Beispiel aufgetragen worden ist, die Tätowierung, während die Leute noch gelebt haben, oder ob die Ägypter die Tätowierung auf den Totenkörper gelegt haben, oder wie haben das die Mumien in Südamerika, oder die man irgendwo im Ural gefunden hat. Und Henk Schiffmacher, der in Amsterdam dieses Tattoo-Museum begründet hat, ich glaube, der spricht eher von Tätowierung von heute. Ne? Also ja, Tätowierungen sind einfach ja Ausdruck von dem, was die populäre Vorstellungskraft an die Oberfläche spült, auf unsere Haut spült. Und deshalb sagt er, ja, natürlich sollte das Tätowieren und die Praxis des Tätowierens so eine Art Weltkulturerbe sein.
Jetzt hast du das ja auch im Untertitel Die bunten Kathedralen des Selbst genannt. Da schwingen ja zwei Sachen ein. Natürlich einmal der religiöse Bezug, aber zum anderen auch, dass man sozusagen den eigenen Körper als Kathedrale benutzt, also als ja als auch als, weiß nicht, ob man da noch religiös sagen kann, als religiösen Ort, aber zumindest als Ausstellungsort oder als spirituellen Ort. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Also ist das dieser Punkt, dass der Körper quasi der letzte Ort ist, wo wir noch wirklich autonom handeln können, weil alles andere um uns herum quasi von anderen Dingen beeinflusst ist, die wir nicht in Kontrolle haben, dass das sozusagen ist, was wir noch, dass wir deswegen unseren Körper so ausdrücken wollen, ja? Ist das der Punkt, hast du das da so mitbekommen in diesen Interviews?
Ja, also ich meine, der Körper ist schon ein Ort, an dem wir nicht souverän sind. Der altert, der verändert sich oft auch so, wie wir ihn nicht
Genau.
mögen. Aber was ist die Metapher von einer Kathedrale? Also eine Kathedrale, also eine katholische Kathedrale zumindest, wenn man da reingeht, sind lauter heiligen Legenden an der Wand. Das sind Skulpturen, sind biblische Darstellungen, biblische Erzählungen in Figuren und in Bildern dargestellt. Also alles, was die Leute, die in diese Kathedrale hineingehen, für wichtig erachten, findet dort einen ikonischen, also einen bildlichen Ausdruck. Und die Kathedrale ist ein Ort, an dem man feiert, ja, also in dem man sich zelebriert. Das hat ja die Theologie letztendlich im 21. Jahrhundert begriffen und gelernt. Natürlich gibt es eine dogmatisch verfasste Religion, also nicht dogmatisch im Sinne von dogmatistisch, sondern eine Religion, die sozusagen bestimmte Glaubensinhalte hat, die sind formalisiert und die sind bedacht und so weiter und so fort, mehr oder weniger. Aber es gibt eben eine Art, ja, numinose und diffuse Religiosität, und die entwickelt jeder für sich selbst und die breitet jeder für sich aus in Kontakt mit vielen Überzeugungen und Ausdrucksmöglichkeiten, die man in der Gegenwart findet. Und dann finde ich halt, ist der Körper wirklich der, das ist, wenn ich jeden Tag in den Spiegel gucke, sehe ich meinen Körper, nehme ich mich als Körper wahr, nehme ich mich als ich wahr. Und dann, wenn ich auf dem Körper mich dokumentiere, also nicht nur Narben habe, die auch von meinem Leben erzählen, sondern auch Tätowierungen habe, die irgendwas in meinem Leben auf den Punkt bringen oder an eine bestimmte Person erinnern, dann bringe ich auf meinem Körper alles zusammen, was mir mehr oder weniger wichtig ist oder an einem bestimmten Zeitpunkt wichtig war. Dieses bunte Gemisch ist dann die Kathedrale des Selbst.
Ich habe vor kurzem was Interessantes gesehen. Es gibt im Moment diese Ausstellung in Berlin, Undoing Prison heißt die. Da geht es um die türkischen Gefängnisse. Und Can Dündar hat erzählt, dass da so Kassiber gab, die nach draußen geschmuggelt wurden, indem Häftlinge ihren Mithäftlingen Bilder auf den Rücken gemalt haben, also Künstler. Und so diese Kunstwerke, also sie haben sie Leuten auf den Rücken gemalt, die kurz darauf entlassen wurden. die sozusagen damit dann an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Das fand ich irgendwie auch eine sehr schöne Idee.
Das ist ein schönes Beispiel. Und weißt du, das ist genau was ich versucht habe, eben auch nochmal darzustellen. Das ist genau, was ich meine. Wenn wir über Religion nachdenken, denken wir oft darüber nach, was die glauben. Also an Worte, an was die denken, was die glauben, an ihre ethischen Prinzipien und sonst irgendwas. Wir haben aber ganz verlernt, sozusagen Religion und Spiritualität am Körper zu feiern und zu ritualisieren und ein Gemälde auf den Körper aufzutragen, ob das jetzt Henna ist oder tatsächlich wirklich ein gemaltes Bild, ne? Im 19. Jahrhundert gab es das übrigens in London auch, so ein Trend, wo sich dann irgendwelche Ladies quasi auch irgendwie von irgendeinem Maler, den sie gefunden haben, bemalen haben lassen. Aber wir vergessen eigentlich, dass der Körper auch ein Ort der rituellen und religiösen Erfahrung ist. Und nicht, indem er einfach nur kniet oder steht oder sich verbeugt oder sonst irgendwas, sondern dass er tatsächlich in vielen Religionen auf eine dramatische Weise involviert worden ist. Also ob das jetzt die Beschneidung ist, ob das jetzt ein Piercing ist, ob das jetzt Scarification ist, ob das Tätowierung ist, ob das ja auch das Fasten ist, dass man den Körper ganz abmagert oder dass man ihn es dem Körper gut gehen lässt, ne? Also all diese Elemente, die sind quasi in der Aufklärung, auch ein bisschen durch den Protestantismus, kann man schon sagen, in Vergessenheit geraten, weil wir uns so auf die Inhalte der Religion und auf die Schriften der Religion konzentriert haben und nicht darum, wie wir Religiosität, Spiritualität körperlich erfahren.
Jetzt hast du dich ja sehr stark auf den Katholizismus in diesem Buch bezogen. Gibt es vielleicht noch ein Band 2 mit Tätowierungen und anderen Religionen?
Ja, wenn ich genug Geld auftreiben kann, um so ein zweites Projekt zu ermöglichen, dann auf jeden Fall. Also es gibt natürlich, also wie gesagt, Katholizismus ist halt meine, ja, religiöse Heimat, irgendwo muss man anfangen, ne? Aber ich würde schon gerne noch zu anderen Religionen Nachträge machen, ne? Also es gibt gerade in der Shinto-Religion oder in diesen ganzen im japanischen Kulturkreis, wenn ich das mal so ein bisschen weiter sagen kann, wirklich ganz faszinierende Momente, wo das Tätowieren rituell, aber auch ja kulturgeschichtlich, wenn ich sage, so irgendwie involviert wird. Und da gibt es auch so Professuren für Tätowierungen in diesem Erezumi-Tattoos. Das würde mich mal interessieren. Ja, und auch im Islam, wo ja noch ein viel größerer Vorbehalt gegenüber des Tätowierens besteht. Na, ich meine, gibt es im Christentum auch und deshalb gibt es trotzdem noch ganz viele und gerade deshalb gibt es so viele tätowierte Christen. Und so ist es natürlich auch im Islam. Da gibt es wahrscheinlich einen Vorbehalt und trotzdem gibt es jede Menge Muslimen und Muslime, die tätowiert sind. Und auch, das würde mich halt auch stark interessieren. Und auch, weil gerade im Islam ja eben die Bildsprache zugunsten von der Kalligrafie zurück. Und da kann man ja mit dem Körper ganz anders umgehen, man kann ihn ganz anders beschmücken, wenn man die kalligrafierende Linie am Körper fortführt. Und das würde mich sehr interessieren. Und ich glaube, das ist nicht nur religiös interessant, sondern einfach ästhetisch total spannend.
Gerade zum Abschluss nochmal von diesem Teil würde ich mich nochmal interessieren, gab es irgendwie Tattoos, die dich besonders begeistert haben, denen die du begegnet bist? Irgendwie Lieblingstattoos?
Ja, also eigentlich was ganz Einfaches, und zwar in Loreto gibt es um die Casa Santa Casa, also um dieses Heiligtum da, eine ganz lange Tattoo-Tradition. Und da gibt es so kleine, ganz kleine Tätowierungen von der Madonna. Und die sind völlig primitiv. Und die finde ich eigentlich ganz schön. So ein Bildkanon. Gibt's so eine Volkskundlerin, die hat im 19. Jahrhundert mal alle gesammelt. Und ich finde die irgendwie total berührend, weil die sind so primitiv, die sind so einfach. Und in der Region von Italien, da muss es wirklich im 19. Jahrhundert so gewesen sein. Mhm. Also jeder Typ, der den Arm, jeder Mann, jede Frau, die den Arm hochgekrempelt hat, den Ärmel hochgekrempelt hat, hat so ein kleines Zeichen drauf gehabt. Und das ist ein schönes Zeichen.
Jedenfalls ein unglaublich spannender Band, den du da gemacht hast. Nenn nochmal den Titel Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst, herausgekommen im Verlag Das Wunderhorn. Kann man nur wirklich empfehlen, dieses Buch.
Genau, wir freuen uns auf Band 2 und vielleicht auch auf eine Tätowierung, die du dann vielleicht doch irgendwann noch hast.
Aus dem Regal gezogen.
Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik aus dem Regal gezogen, wo wir immer Bücher aus unseren eigenen Bücherregalen vorstellen, immer angelehnt an unser Thema. Heute ist natürlich unser Thema Körper, Krankheit. Was hast du uns denn aus dem Regal gezogen, Paul?
Ja, also ich habe von Thomas Bernhard einen Teil seiner mehrbändigen Autobiografie herausgenommen, Der Atem. Habe ich ja vorhin mal kurz angesprochen. Ja, und ich finde das einfach immer, also er beschreibt, wie er sozusagen da in Salzburg liegt und an Tuberkulose erkrankt ist und fast stirbt. Und dieses Buch, da komme ich immer wieder zurück, weil ich finde das einfach, er ist so ein grandioser Nörgler und es geht ihm einfach permanent schlecht, wenn er schreibt und alle Menschen sind perverse, pompöse Leute, die irgendwie eine unendliche und unfassbare Geistlosigkeit haben und er versucht da sich sozusagen da durchzuerzählen und das finde ich irgendwie so charmant an diesem Bernhard.
Sagst du kurz noch Verlag und Erscheinungsjahr?
Ah, okay, ja klar. Also die Ausgabe, die ich habe, ist DTV. Es gibt aber noch eine Gesamtausgabe im Residenzverlag. Und erschienen ist das 1978 tatsächlich, also kurz ein paar Jahre vor seinem Tod, vor Bernhards Tod, damals im Residenzverlag und dann gibt es eben in Deutschland dieses vom DTV.
Ich bin ja gerne eine Wanderin durch verschiedene Disziplinen und deswegen habe ich heute was mitgebracht, was kein Roman ist, sondern eine Biografie. Und zwar eine Biografie über Frida Kahlo von Hayden Herrera. Frida Kahlo ist ja Mexikos bekannteste Malerin und wahrscheinlich auch Lateinamerikas bekannteste Malerin. Und ihr Werk wird wie das kaum einer anderen Künstlerin an ihren Körper, an ihre Schmerzen gebunden. Man nannte sie ja auch die Malerin der Schmerzen. Sie ist als Kind an Kinderlähmung erkrankt und hat immer ein kürzeres, etwas steifes Bein zurückbehalten. Und dann hatte sie, als sie 18 Jahre alt war, einen dramatischen Unfall. Also sie ist in ein Busunglück geraten. Eine Stahlstange hat sich durch ihr Becken gebohrt. Und das hat ihr gesamtes Leben geprägt. Also sie musste viel liegen, sie musste in Gipskorsagen sein. Als sie das erste Mal dann so lange zum Liegen verdammt war, hat sie angefangen zu malen. Hat eben auch dieses Thema ihrer Körperlichkeit, ihrer Schmerzen, ihres Verwundetseins immer wieder zum Thema ihrer Kunst und ihrer Bilder gemacht. Sie hatte mehrere Fehlgeburten aufgrund dieses Unfalls, konnte sie keine Kinder bekommen und hat auch das in ihrem Werk verarbeitet. Ja, also man muss sagen, posthum ist ihr Werk sehr wichtig geworden für allerlei postkoloniale und feministische Debatten. Sie hat auch als Surrealistin immer wieder gefragt, was ist die Rolle der Frau? Welche Rollen hat sie? Sie hat auch zahlreiche religiöse Symbole in ihr Werk eingebaut. Dieses Buch, das liest sich wunderbar wie ein Roman, kann man gar nicht anders sagen. Es berichtet tatsächlich das oder erzählt das gesamte Leben von Frida Kahlo. Hayden Herrera ist Kunsthistorikerin. Sie hat sich intensiv mit der Malerin befasst. Sie hat auch mehrere Biografien über Frida Kahlo geschrieben. Und in dem Werk geht es jetzt aber auch nicht nur um die Krankheit in dem Buch und auch nicht nur um das Werk. Es geht auch um Frida Kahlos ihren politischen Weg. Sie hat irgendwann mal Trotzki kennengelernt und ist dann zur glühenden Kommunistin geworden. Also das Buch heißt Frida Kahlo, Malerin der Schmerzen, Rebellin gegen das Unabänderliche von Hayden Herrera. Es ist in einer Sonderedition, habe ich gerade gesehen, eine limitierte Sonderausgabe ist es hier, Fischer Verlag 1994.
Ich habe auch was mitgebracht, was ein bisschen zu dem Thema Surrealismus vielleicht passt. Und zwar ein Roman von Mariana Gaponenko, Wer ist Martha? Da geht es darum, dass ein sehr, sehr alter Vogelkundler plötzlich die Diagnose einer terminalen Krebserkrankung bekommt, sich dann entschließt, ein bisschen wie du vielleicht, Paul, die Krankheit zu verdrängen möglichst und Gottes Willen jetzt keine Behandlung mehr, sondern jetzt erst recht richtig leben. Und er beschließt, in die Stadt seiner Kindheit, wo er in der Kindheit aufgewachsen ist, also er lebt jetzt zurzeit in der Ukraine in einer unbenannten Stadt. In seiner Kindheit hat er aber irgendwie eine Zeit lang in Wien verbracht und deswegen möchte er da unbedingt wieder zurück. Und er erinnert sich auch noch, dass er an einem Ornithologenkongress mal in Wien teilgenommen hat und da in einem Hotel Imperial gelebt hat und er beschließt eben seine letzten Tage in diesem Hotel Imperial ja zu beenden, in dem Luxus, den er mit dem letzten Geld noch irgendwie haben kann. Was ich da sehr faszinierend finde, ist, dass es zum einen dieser jungen Autorin Mariana Gapronenko, die ja selbst ursprünglich aus der Ukraine stammt, gelingt, sich in einen wirklich sehr alten Mann und seine Körperlichkeit hineinzuversetzen. Diese Körperlichkeit dieses Mannes hat da eine ganz, ganz große Bedeutung. Und es ist ein wunderbar ironischer Roman und teilweise auch sehr surrealer Roman. Es geht sehr viel um Vögel. Also dieser Mann hat sich sehr stark von den Menschen zurückgezogen und berichtet eher über Vögel als über Menschen. Aber manchmal sieht es auch so aus, dass er Menschen gerne beobachtet und diese Menschen fast wie Vögel erscheinen in dieser Beobachtung. Auch es tauchen lauter Gespräche auf, die er aufschnappt, und irgendwie wirken die plötzlich wie so Vogelgeschnatter, diese Gespräche. Auch das ist sehr, sehr witzig an diesem Buch. Und natürlich wird unglaublich viel philosophiert. Er kommt eigentlich die gesamte Welt, die er erlebt hat, natürlich inklusive der Kriegserlebnisse, Flucht und Vertreibung, alles das kommt letzten Endes vor in diesem Roman, aber ausgehend von dieser eigentlich sehr, sehr einfachen Idee, die dem zugrunde liegt, und wird da eine ganz komplexe Welt aufgemacht in einer wunderbar dichten und sehr ironischen und teilweise traumhaft surrealen Sprache. Mariana Gapronenko, der Titel ist Wer ist Martha? Und erschienen ist das im Surkamp Verlag 2012.
Und damit sind wir leider für heute schon am Ende. Kurzweilig war es mit dir, lieber Paul, und total interessant. Vielen Dank schon mal, dass du bei uns warst. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch einmal mehr präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und auch einmal mehr bedanken wir uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es einmal monatlich auf unserem Blog bei Podigy, aber auch auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Auf unserer Facebook-Präsenz Wortsalon Schlitz haben wir auch alle unsere Informationen versammelt, und man kann uns dort Likes und Kommentare hinterlassen.
Ja, und ganz neu, es gibt jetzt auch eine Hörstation. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr könnt ihr direkt vor dem Salon Schlitz, vor dem echten Friseursalon Schlitz stehen und die aktuellen Episoden hören. Die Adresse ist am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim. Das ist relativ nah am Bahnhof, in einer kleinen Seitenstraße der Alexanderstraße. Und demnächst wollen wir auch im Schaufenster die Bücher unserer Gäste präsentieren.
In der nächsten Episode ist die vielseitige Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer unser Gast. Sie ist als Leiterin des Künstlerhauses Concordia in Bamberg, übt sie den Spagat zwischen eigenen Literaturwissenschaften und institutionalisierter Literaturvermittlung. Jetzt bleibt uns nur noch vielen Dank an dich zu sagen, lieber Paul. Schön, dass du bei uns warst.
Ich danke euch. Es war so schön. Es war so schön mit euch. Ich danke euch. Nee, es ist echt ein toller Podcast, ein tolles Gespräch mit euch. Danke.
Danke. Dann bis zum nächsten Wortsalon Schlitz. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.